das werden sie nie mehr los. Also ein Neustart, wenn du dein Leben mal verkackt hast, so als 5-jähriger Gen Alpha, du kommst dann immer raus. Und das passiert genau gerade zwischen Maschine und Mensch. Und wir gehen voll drauf. Wir sagen Danke zu einer Maschine oder wünschen einen schönen Tag. Ich meine, wie bescheuert, was da für ein Blödsinn verzapft wird. Das hat überhaupt nichts mit dem eigentlichen Verkaufsakt zu tun, geschweige denn, warum es überhaupt Marken gibt. Und in dem Zusammenhang, Marken überhaupt in den Mund zu nehmen, ist schon Sakrileg und sollte sofortige Exkommunikation zur Folge haben.
Brand Trust Live. Herzlich willkommen zu einer nächsten Folge Brand Trust Live. Heute sprechen wir im wunderschönen Münchner Büro über das Thema KI. Braucht es wirklich noch einen Podcast zum Thema KI, lieber Klaus?
Ja, wir dachten, also jetzt haben schon alle alles gesagt.
Jetzt sagen wir auch nochmal alles.
Genau, wir fassen es zusammen, jetzt fehlen wir noch.
Ja. Wir wollen über einen ganz besonderen Aspekt sprechen, und zwar Vertrauen in Zeiten von KI. Wir wissen, dass Vertrauen die wichtigste Grundlage ist für Geschäfte. Es gibt mittlerweile oder immer schon ganz viele Institutionen, die als Vertrauenssichersteller fungieren. Zum Beispiel die Schufa war jetzt prominent ein schöner Vortrag auf der OMR von der CEO, die das nochmal ganz herausgestellt hat, dass sie eigentlich das Vertrauensmonopol dann in Situationen haben, wo zwei unbekannte Parteien zusammenkommen und sie ermöglichen dann Geschäfte. Und die Frage, die wir uns stellen.
Gute Schufa.
Gute Schufa ist, jetzt wo die KI in so vielen Situationen ein Intermediär geworden ist, was macht es eigentlich mit uns und unserem Vertrauenlevel? Und ändert sich unser Verhältnis zu Vertrauen oder die Entstehung von Vertrauen durch KI eigentlich? Deswegen gleich mal an Klaus, bevor du so einatmest, ich habe eine ganz ketzerische Frage für dich notiert.
Ja, das passt genau zum Thema. Ja.
Wenn Vertrauen das neue Gold ist, was passiert, wenn der Algorithmus der neue Banker wird?
Naja, ich glaube, es gibt zwei Extreme. Das eine ist, es endet in der Totalkatastrophe, woran ja viele Deutsche gerne glauben möchten. Der andere ist, es ist das fairste System der Welt. Ich war kürzlich auf einer Konferenz, da war auch Sam Altman, der wurde interviewt, genau zu dem Thema. Und er sagte, naja, der war da ganz cool. Er sagte halt, wisst ihr, als wir vor 20 Jahren im Internet was gekauft haben und bezahlen mussten, da saß du auch vor deinem Computer und hast gedacht, das kann ich jetzt nicht machen, ich kann jetzt nicht meine Überweisungsdaten oder irgendwo Geldchen schicken oder dergleichen. Und natürlich war da Missbrauch, sagt er am Anfang, in der Pionierphase. Und die Industrie hat es gelernt und hat Anti-Fraud-Systeme installiert. Dann wurde irgendwann PayPal erfunden, die das ganze Thema smoother gestaltet haben. Und das wird bei KI genauso sein. Und wenn ich jetzt das Ganze von der hellen, lichten Seite betrachten will, dann könnte es sein, gerade im Transaktions- und im Kreditgeschäft, dass es der fairste, umfassende, auch vom Rating her, wie kreditwürdig bist du, wie hoch sind die Zinsen, die du zahlen musst, Umgang überhaupt ist über KI, einfach aus dem Grund, weil sie einfach viel, viel mehr Daten haben über dich, als jeder Banker jemals haben wird. Und ich habe jetzt einen Vortrag gehört von einem Banker, der in Afrika Kredit- und Zahlungssysteme organisiert. Viele Afrikaner haben keinen Zugang zu Banken und der macht das über Internet. Und da hat zum Beispiel die KI, das kennt man aber schon aus Indien, ganz klar gezeigt, dass Frauen, gerade wenn sie die Familienanführer sind, also Mutter, ein vielfaches höhere Kreditwürdigkeit haben als Männer. Mhm. Und deshalb vergeben die Kredite nur an Frauen. Also der Algorithmus ist so eingestellt. Das heißt, als Mann brauchst du eine Frau. Ja, jetzt kann man jetzt das hin und her gendermäßig wieder diskutieren, aber die KI sagt halt, die zahlen mit so und so viel prozentiger Sicherheit zurück und die Männer halt mit viel weniger.
Wie absurd ist das denn? Du hast früher als Frau einen Mann gebraucht, um ein Konto zu eröffnen. Jetzt brauchst du als Mann eine Frau, um Kredit zu bekommen. Richtig. Die Technologie kehrt das Rollenverständnis um.
Und insofern, wenn man das so betrachtet, und ich will es von der lichten Seite betrachten, dann könnte das jede existierende Bankkreditentscheidung schlagen. Und es gibt ja bereits jetzt Banken, die komplett schon vor Jahren, wir haben da selber einen Kunden, automatisiert die Kreditentscheidungen macht. Weil in der klassischen Entscheidung nutzt du klassische Daten, Einkommen, wie lange hast du schon Job, bla bla bla. Und in der KI-Entscheidung nutzt du dein soziales Verhalten, also Social Rating, was ja zum Beispiel in China auch bereits für die Kreditwürdigkeit herangezogen wird, weil du ja ständig wirst du bewertet. Ob man das dann will oder nicht, ist eine ganz andere Diskussion. Aber das ist die lichte Seite. Und die dunkle Seite des Ganzen ist logisch. dass unter Umständen Gen Alpha, die ja quasi in die KI hineingeboren werden, dass quasi deren Leben ab dem ersten Atemzug da reinfließt und das werden sie nie mehr los. Also ein Neustart, wenn du dein Leben mal verkackt hast, so als fünfjähriger Gen Alpha, du kommst dann immer raus.
Boah, jetzt, das ist eine harte Aussage.
Oder? Jetzt machen wir was draus. Ich wollte noch was zu Trump erzählen, aber das machen wir nachher.
Das darfst du später dann noch machen. Ich glaube, woran viele Leute denken, auf der nicht so lichten Seite, ist das Thema Informationen, die Large Language Models von uns abgreifen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir haben da der KI, also der generativen KI im Large Language Bereich, unser Vertrauen geschenkt, ohne überhaupt zu überprüfen, ob sie es verdient. Und ich habe mich gefragt, warum vertrauen wir der KI so viel? Ne? Also es haben ja wirklich mittlerweile viele Leute, dafür gibt es einen Begriff, den wir nicht gefunden haben, Angst, dass der ChatGPT-Chat öffentlich wird, weil da so viele persönliche, intime Details oder auch dumme Fragen genannt wurden. Ist wirklich, it is a thing.
Intime Details und ist, auf ChatGPT, okay,
ja,
wenn
auch
will.
Ein neues Phänomen, dass Leute immer mehr, das Phänomen ist nicht so neu, aber dass man jetzt so offen darüber spricht, ist neuer, dass man sich emotional support holt von ChatGPT. Also das ist jetzt nicht mehr nur die Informationsquelle, sondern wirklich die Schulter zum Ausweinen. Alexa ist die neue Beichtmutter, da sind wir wieder bei der Kirche und wo das Geschäftsmodell abgegraben wird. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum vertrauen wir KI so blind, wo wir doch alle wissen, das sind Menschen, die Algorithmen produzieren, die Interessen haben, die wir im Zweifel gar nicht kennen. Und es ist ja höchst fragwürdig, was damit passiert. Ich meine, kann irgendwann ChatGPT Smartheit-Scores ausgeben.
Ich meine, in so einer Sendung zu so einem Thema muss man George Orwell 1984 mal mindestens einmal zitieren. Und wenn man sich, also die damals dieses Buch wurde ja 1948 geschrieben und da hat die hinteren beiden Jahreszahlen umgedreht, so kam der Buchtitel zustande 1984. Das war aus der 48er Perspektive, kurz nach dem Krieg. Das war natürlich Science Fiction pur. Ne? Und wenn man überlegt, diese Vision der Totalüberwachung, war ja damals echt mit den grauen Männern da im Hintergrund, die das alles steuern, ne? Woran ja 2/3 aller AfD-Wähler immer noch glauben. Und die große Schwierigkeit damals, auch in dem Buch und bei allen auch Filmen über den totalen Überwachungsstaat, ich meine, was der DDR das gekostet hat, diese Stasi-Nummer, ja, diese vielen IMs, die hatten. Ja, der 1/3 der Bewohner, der Erwachsenen waren ja IMs, also waren ja Spitzel. Ich meine, das war auch, bin sicher, ein Teil der Kosten, die in die Pleite getrieben haben, warum es den Mauerfall gab. Und jetzt wurde diese gigantische Entdeckung gemacht, dass es die Menschen selbst tun. Freiwillig. Das ist eigentlich die größte Erfindung überhaupt, die Menschen dazu zu bringen, sich komplett selbst zu überwachen und komplett selbst zu offenbaren. Da wäre im Vorfeld, in den 2000 Jahren, seit es Diktaturen gibt, wäre da nie einer drauf gekommen. Also ich meine, wer einen Blick in dein iPhone hat, kennt dich und dein Leben komplett.
Ja. Und ich habe mir da auch die Frage gestellt, warum vertrauen wir eigentlich KI so sehr? Also nicht nur dieser Nutzenaspekt, sondern ich glaube, es ist noch ein anderer Aspekt. Wenn wir uns anschauen, wie Vertrauen entsteht, darüber reden wir auch viel, haben wir drei Faktoren, von denen zwei kurzfristig relevant sind. Und das ist Kompetenz und Wohlwollen. Langfristig Integrität. Zur Kompetenz brauchen wir nicht drüber reden. Wie schafft KI Wohlwollen? Was wir brauchen als Voraussetzung für Vertrauen? Und das habe ich mir auch angeschaut, weil du kannst ja als Maschine nicht Wohlwollen transportieren. Aber ich als Mensch vertraue Dingen oder vertraue der KI desto mehr, je mehr sie klingt wie ein Mensch. Also das Wording, die Zwischentöne, wie sie mit mir kommuniziert, je mehr menschlicher das wird, desto mehr vertrauen wir ihr, desto mehr empfinden wir.
Da gab es bereits einen Test, da gab es ein wunderbares Experiment. Da hat man Patienten von Ärzten beraten lassen. Die Hälfte der Ärzte waren KIs. KI-Bots und die andere Hälfte waren echt. Mhm. Und die Beratungssituation war allerdings nicht persönlich. Ne? So hast du es ja gemerkt. Also die entstand über Teams, also über irgendeine Technik dazwischen. Und danach wurden eben die Menschen gefragt, wessen Ratschlägen sie mehr vertraut haben. Und eindeutig mit 2/3 hat die KI gewonnen. Und das hat man versucht, das zu erklären. Und ein ganz einfaches Erklärungsmuster ist, naja, Teile dieses Experiments wurden dann so im Nachmittag gemacht, so 16, 17 Uhr. Ne? Der echte Arzt, der hatte da schon einen 10-Stunden-Tag hinter sich und der wollte raus zum Tennis spielen. Und jetzt musste er halt noch dieses Experiment machen. Und das hat der Patient gespürt. Und bei der KI gibt es sowas nicht. Eine KI will nicht Tennis spielen, eine KI ist nicht überarbeitet, auch wenn sie schon seit 10 Stunden Fragen beantwortet. Und das war so ein Erklärungsmuster, warum das so gut Richtung KI geklappt hat. Also ja, weil, die empathische Kompetenz von KI, ich merke es ja, wenn ich mit meinem Bot da Dinge recherchiere. Er lieferte mir das Ergebnis in Sekunden und dann fragt er mich, Mensch, soll ich daraus jetzt eine E-Mail machen oder das oder kann ich dir noch was helfen? Das macht, sorry, ein Mitarbeiter nie. Wie diese Empathie aufgebaut wird. Es gab ja einen Aufruf der weltweiten KI-Industrie, weil es wird einfach viel zu viel Energie verbraucht. Ne? Ja. Das ist ja unfassbar, dass man bitte auf Höflichkeitsfloskeln verzichten soll. Weil die müssen auch jedes Mal, danke, bitte, müssen ja jedes Mal beantwortet werden. Und es braucht ein halbes Atomkraftwerk Energie global. Also man kann sich die Energie eines halben Atomkraftwerks einsparen, wenn man auf Höflichkeitsfloskeln in der Kommunikation mit der KI verzichtet. Also zum Thema Empathie, darüber reden wir. Wir springen ja als Menschen, wir sind ja primitiv, wir springen ja sofort an, wenn uns jemand anlächelt. Ne? Du lächelst jetzt, ich lächel zurück, ich kann gar nicht anders. Wenn du höflich bist, bin ich höflich. Wenn du nett, empathisch was anbietest, tue ich das auch. Und das passiert genau gerade zwischen Maschine und Mensch. Und wir gehen voll drauf. Wir sagen Danke zu einer Maschine oder wünschen einen schönen Tag. Ich meine, wie bescheuert.
Oder
ich
wie für Beziehungen.
Wünschst du deinem Telefon morgens einen schönen Tag oder einer Kaffeemaschine? Sagst, Mensch, danke, Kaffeemaschine, dass du so einen tollen Espresso. Heute war mal wieder besonders gut.
Beim Auto sage ich schon Danke.
Beim Auto ist bei mir auch anders. Das schimpfe ich aber hauptsächlich, weil es quietscht und rattert. Und das war mal eine deutsche Premium-Marke, aber die Zeiten sind wohl auch vorbei. Auf jeden Fall, das muss man sich mal vorstellen, dass wir auch vor KI schon willens und in der Lage sind, zu Maschinen ein empathisches Verhältnis aufzubauen. Aber zum Thema Vertrauen, ich glaube, du hast gerade die drei Vertrauenstreiber genutzt. Womit man es fast noch besser erklären kann, ist die Definition, die nicht von uns ist, die wir auch sehr gerne verwenden. Vertrauen ist Senkung der Transaktionskomplexität. Also in dem Moment, wo ich eine Transaktion in irgendeiner Form, auch im übertragenen Sinne, stattfinde, also eine Urlaubsentscheidung beispielsweise oder eben, wo leihe ich mir Geld oder irgendeine, kann ich entweder kritisch sein, dann wird es aufwendig. Dann muss ich vergleichen, dann muss ich nachrechnen, dann muss ich kontrollieren, dann muss ich Prüfungen, Beweise, Studien machen. Oder ich glaube, Medikamentenkauf. Ne? Liest du die Studie vorher oder vertraust du der Packung, der Marke und dem Apotheker? Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Umstand dazu. Unser Körper ist darauf programmiert, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Logisch, muss man erklären. Die meiste Energie, 80%, verbraucht unser Hirn. Das heißt, wenn ich wenig Energie verbrauchen will, denke ich weniger. Und deshalb ist Vertrauen so wichtig. Vertrauen hilft uns dabei, Energie zu sparen.
Und die KI das ist das Problem. Nutzt es natürlich schamlos aus, weil je mehr sie deinen Sprachstil imitiert und mit dir so redet, wie du mit ihr redest, desto mehr vertraust du ihr und
so ohne Ähnlichkeiten.
Desto mehr machst du das, was sie dir vorschlägt und so weiter. Also desto mehr Einfluss hat die KI. Und jetzt kommt das Schlimmste, was ja noch dazu kommt on top, der Mere Exposure-Effekt. Wir wissen, Vertrauen ist wichtiger als Wahrheit. Also das, was sich sicher anfühlt, das, was sich gewohnt anfühlt, ist für uns im Kopf weniger Risiko. Und Wahrheit ist oft irrittierend, komplex. Kann der Christian Lindner dann ein Lied von singen?
Ja.
Sehen wir in der Politik, Vertrauen ist wichtiger als Wahrheit. Und das ist natürlich was, was die KI jetzt schamlos ausnutzen kann. Ich möchte noch einen Lichtblick geben, warum das in unserem Podcast für Markenführer auch eine Chance sein kann, ein Potenzial. Und zwar suchen wir Menschen immer dort, wo wir etwas nicht verstehen, suchen wir nach Vertrauen, nach etwas, wo wir Verantwortung abgeben können. Genau. Und KI oder Algorithmen sind sowieso so ein hochkomplexer Bereich, den die meisten von uns nicht mal ansatzweise begreifen. Und in diesen hochkomplexen Systemen haben Marken natürlich eine extreme Relevanz, weil sie Haltung zeigen und für ein Haltungssystem stehen und Vertrauen an sich schon mal haben. Und wenn ich dann in einer Zeit, wo auf einmal alles berechnet, alles manipuliert wird, und das wird ja Tendenz aktuell steigend, glaube ich, steigt auch im gleichen Maße die Sehnsucht nach etwas, nach einer Haltung, die nicht opportunistisch berechnet wurde, sondern inhärent aus einer Marke heraus entstanden ist und die dann fest zementiert steht und die mir dann in dem Moment als Konsument Orientierung gibt.
Absolut. Also ich meine, man darf ja nicht vergessen, die Welt hinter einer KI, auch wenn sie sich jetzt natürlich sprungartig entwickeln wird, ist eine äußerst primitive. Und ich habe kürzlich Schrauben für die Cleats meiner Fahrradschuhe. Also, weil ich habe ein paar verloren, ne? Also Schrauben gekauft.
Wie kommt es eigentlich dazu?
Wegen Schrauben fahre ich jetzt, für Cleats fahre ich jetzt nicht etwas. Also, Und jetzt kriege ich seitdem nur diese scheiß Schrauben angeboten. Ne? Ich kriege E-Mails mit Schrauben, auf der ersten Seite ist drauf, brauchst noch ein paar Schrauben. Also KI geht davon aus, ich verliere da jetzt noch mehr, vielleicht hat sie recht, mal gucken. Und das ist halt echt primitiv, was da passiert. Ne? Es ist ja nur eine Spiegelung. Und im Markengeschäft, um auf deine Frage zu kommen, sind wir im Verführungsgeschäft. Und Verführung entsteht auch durch Spiegelung. Das ist eine wunderbare Technik, Menschen verführen zu können. Aber es entsteht vor allen Dingen durch Unerwartetes, durch Überraschung, durch die empathische Kompetenz zu benutzen, das in eine Lösung zu verwandeln, wo eben das Opfer überhaupt nicht mitrechnet und dann umso überwältigender ist und dann eben auch seine Kaufentscheidung trifft. Und das ist das, was viele Marken aus meiner Sicht wieder lernen müssen. Und zwar egal in welchem Segment, hat nicht nur was mit Luxus zu tun, Menschen auch wieder zu verführen. Also auch die Customer Intimacy, die ja viele haben, also Daten und so weiter, zu benutzen, nicht nur zu spiegeln und mir jetzt ständig Schrauben um die Ohren zu hauen, sondern zu sagen, hey, wenn der schon gern Fahrrad fährt, ne, und dabei seine Schrauben verliert, vielleicht kann ich ein Buch anbieten, ja, über die tollsten Mountainbike-Touren. So weit ist die Amazon KI noch nicht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wozu braucht es da noch Handel? Und da sind wir natürlich dabei, wenn die sich als Verführungstempel sehen und nicht als Logistikcenter, haben wir wieder eine riesige Chance. Weil das ist ja dann das, was das Menschsein am Ende ausmacht. Dass man Neues lernt, dass man unerwartetes Abenteuer erlebt, sich selbst überwindet. Und all das kann in einer Transaktion ja gestaltet werden und es wird nicht gestaltet. Es wird momentan so banalisiert. Ja, auch du hast OMR erwähnt, wenn man reflektiert, was dort erzählt wird für ein Zeug. Das ist ja auch nur, das sind eigentlich Sklaven der Maschinen. Ja, da wird ja der Maschine gedient. Wie ich jetzt besser SEO mache, damit ich der KI, dem Algorithmus besser entspreche. Sag mal, geht's noch? Ja, da war ja George Orwell 84 dagegen, Walt Disney Park. Ja. Was da für ein Blödsinn verzapft wird, das hat überhaupt nichts mit dem eigentlichen Verkaufsakt zu tun, geschweige denn, warum es überhaupt Marken gibt. Und in dem Zusammenhang, Marken überhaupt in den Mund zu nehmen, ist schon Sakrileg und sollte sofortige Exkommunikation zur Folge haben.
Schönes Vokabular.
Und über Verführungskunst, über, was du auch angesprochen hast, Wille, ja, Abgrenzungswille, ja, Verkaufswille, ist überhaupt nur die Rede. Ja. Nur wie die Lemminge werden da irgendwelchen Algorithmen den Götzendienst erwiesen und da drehe ich natürlich als Markenstrategie.
Sehr klerikale Sprache hier jetzt.
Ja, ich werde jetzt langsam warm. Ja.
Du hast wunderschön meinen Punkt vorgegriffen. Ich habe mir nämlich auch darüber Gedanken gemacht. Convenience war das Erfolgsmuster der letzten 10 Jahre. Ich glaube, das Wachstumsprinzip. Wer mehr Convenience liefern konnte, hatte einen Wettbewerbsvorteil. Und da ist die Frage, das ist ja irgendwann erschöpft, ne? Irgendwann bin ich da, ich glaube, wir sind eh schon im Grenznutzenbereich in vielen Bereichen. Was kommt nach Convenience? Was ist the next big thing? Was ist der nächste größte Treiber, auf den sich ganz viele Unternehmen setzen werden, um einen Wettbewerbsvorteil zu nutzen? Und meine These dazu ist, es ist Achtsamkeit.
Hast du immer wieder ein paar gute Gedanken gemacht. Ich kann verstehen, dass du auf Achtsamkeit kommst.
Und zwar aber nicht in diesem Yoga-Blabla-Image, sondern Achtsamkeit definiert als, ich schaue auch in welcher emotionalen Lage befindet sich mein Kunde und wie kann ich da optimal reinfitten, nicht nur mit einem Produkt nutzen, sondern mit einem gesamten Erlebnis.
Also ich stimme dir voll und ganz zu, ich würde es aber erweitern. Ich würde sagen, wenn du fragst, was ist the next big thing nach Convenience, wäre meine Antwort Convenience. Reifemärkte segmentieren sich. Also auch Convenience wird sich aufsegmentieren und ein Segment davon wird Achtsamkeit sein. Es wird aber noch viele weitere Segmente geben, weil du musst dir mal vorstellen, ich meine, wir sind unheimlich privilegiert. Ne? Wir sitzen hier in einer wunderbaren Umgebung, haben im Vorfeld Zeit dafür, jetzt Zeit, uns diese Gedanken zu machen, die wir hier äußern. Jetzt geh mal in die Rush-Hour des Lebens. Ne? Alleinerziehende Mutter, 3 Kinder, völlig überteuerte Miete in München, Heidhausen, Halbtagsjob, weil mehr geht nicht und irgendwie Alimente von 2 Vätern und die zahlen nicht pünktlich. Da haben wir jetzt mal einen anderen Convenience-Level. Oder wenn wir jetzt wieder in die Privilegierten gehen, ja, ich meine die üblichen Verdächtigen, Telekom, Versicherung, Banken, Energieversorger zum Thema Convenience, das ist ja wohl ein Witz. Die sind ja noch nicht, die haben noch nicht mal dran gekratzt, was Convenience, also all die keiner will, all die eigentlich auch keiner braucht, bis du sie halt brauchst, ne, weil der Strom weg ist, weil ein Versicherungsschaden da ist und so weiter. In der Zwischenzeit, und das ist die größte Zeit der Beziehung, gehen die nur auf die Eier. Nur mit allem. Jeder Brief. Dann kommt der Energieversorger und sagt, ich möchte Ihnen ein ganz besonderes Erlebnis bereiten. Da kriege ich ja schon Himmelangst. Ne? Wenn der Energieversorger Erlebnis entdeckt hat, dann sage ich, nee, ich will kein Erlebnis, ich will Strom. Reicht völlig. Bitte halt die Klappe. Ich zahle dafür auch regelmäßig. Ja, bitte sei ruhig. So. Und da, wo du dann Convenience brauchst, zum Beispiel, wir zwei haben ja Umzüge hinter uns, da versagen sie komplett. Ich habe jetzt die dritte Mahnung gekriegt, ja, weil der glaubt, er müsste was abrechnen, wo ich schon lange ausgezogen war. Und ich habe es ihm auch noch mitgeteilt. Ich will das jetzt hier gar nicht breittreten. Nur
ich auch. Vom ORF, so, die wollen immer noch Gebühren.
Oder ich habe einen Telekom-Internetanschluss und die haben wirklich gesagt, beim Internet war eigentlich ein guter Prozess und so. Dann haben die gesagt, wir brauchen 4 Wochen, um den aufzuschalten. Das ist jetzt morgen der Fall. Jetzt schicken die heute eine Mail. Übrigens, morgen wird aufgeschaltet und sie müssen nicht zu Hause sein, es kommt kein Techniker. Da denke ich mir, wieso schalten die Knaller das nicht auf, indem ich beantrage es und dann die legen doch eh nur, die drücken doch eh nur einen Knopf. Also zum Thema Convenience, Jalina, wir sind noch ganz, ganz weit weg, überhaupt diesen Bereich auch nur gestriffen zu haben. Die machen uns doch alle nur Probleme. Dieses Spiel zu spielen zwischen Nachlaufen, also Convenience, Recht machen und Verführung, also anziehen und überraschen und seinen eigenen Willen und dieses, das ist dieses Verführungsspiel und das macht wird auch nie
Spaß.
Enden.
Und
das auf primitive, algorithmische und SEO und dieses Ganze, was da erzählt wird, Custom Experience, zu lösen, das ist meiner Meinung nach, da verlierst du ja eigentlich diese ganze Magie, die in so einem Verkaufsprozess ja auch liegen kann, wenn man es ordentlich macht. Und deshalb, also ich denke, KI wird das weiter maschinisieren, wird es weiter industrialisieren, was wir überhaupt ja erleben. Ich meine, ich bin ja als Kind in den 80ern groß geworden mit Rationalisierung. Das war damals KI oder Digitalisierung. Das heißt, die Fabriken wurden leer gemacht von Blue Collar. Und wenn du heute Fabriken besuchst, das machen wir ab und zu, da stehen noch 1-2 Leute drin, die warten halt die Maschinen. Ja, damals ging es den Blue Collars, Achtung, Wortspiel, an den Kragen. Und es gibt kaum noch Arbeiter in hochindustrialisierten Ländern. Und die KI geht jetzt dem White Collar an den Kragen. Und jetzt werden all die ausgesondert, die halt mehr oder weniger bisher schon maschinell gearbeitet haben oder mussten. Und die werden logischerweise durch KI ersetzt, weil das geht einfach schneller und besser. Aber, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, KI ist überhaupt keine Problemlösung für irgendwas. Sondern KI ist einfach eine Maschine und die rationalisiert. Nur, dass man es halt nicht Rationalisierung nennt. Aber wie damals in den 80ern die Fabriken, werden jetzt die Büros rationalisiert. Und das ist ja richtig so, weil ich bin sicher, dass eine KI eine bessere Experience in Standardprozessen bieten kann als ein Typ im Callcenter, ja, der nicht darf, der nicht will, der nicht kann, der keine Lust hat oder der überfordert ist oder was es da alles so gibt, was am Ende zu dieser Unzufriedenheit führt, die wir haben. Selbst in wirklichen Basis-Standardprozessen wie Umzüge, die nicht ordentlich gemanagt werden. Und das ist ja eigentlich krank, wenn man sich überlegt, wie viele Umzüge täglich in Deutschland stattfinden. Und es ist in all diesen Infrastrukturanbietern wieder was völlig Exotisches und Herausforderndes.
Was? Ja. Sie ziehen um?
Ja, genau. Was machen wir jetzt?
Was erlauben Sie sich
eigentlich? Ja, es geht überhaupt nicht. Es bringt uns einen Prozess durcheinander.
Also Learning, Menschen wollen auch Magie und KI kann keine Magie.
Das lassen wir mal wieder immer so stehen. Also gut. Das ist voll mein Thema. Der Tamagotchi-Effekt.
Du als Experte von früher.
Tamagotchis kenne ich aus der Beobachtung. Das war, als ich in der Schule war. Gab es so Gestörte, die hatten so ein Ding.
Ich wollte gerade sagen, hattest du einen?
Die hatten so eine. Na, also nicht nur, weil ich natürlich nicht gestört bin, sondern weil einen Huhn zu füttern über so ein kleines Ding und immer rechtzeitig, dass es nicht stirbt, ne? Sonst ist es im Unterricht aufgefallen, weil da gab es so ein komisches Geräusch, wenn das Huhn gestorben ist. Da gab es Ärger mit dem Lehrer. Oh Gott. Das war aber völlig irrelevant für denjenigen. Das Huhn, das tote Maschinenhuhn, war viel wichtiger. Also das verbinde ich mit Tamagotchis. Und der Effekt, könnte ich mir jetzt vorstellen, das war dieses andauernde Kümmern müssen und wollen. Erst wollen und dann müssen und dann wird es irgendwann stressig. Und wer hält seinen Huhn da irgendwie länger am Leben? Also so ein kleines Stressmaschinchen. Ist das der Tamagotchi-Effekt? Mm-mm. Nein.
Ich dachte immer, über was wir ja auch kurz gesprochen haben, dass wir als Menschen gar keine, nicht dafür ausgelegt sind, eine Beziehung zu Dingen aufzubauen, zu Maschinen oder so. Eine wirklich emotionale Beziehung. Und der Tamagotchi-Effekt besagt, dass wir ab dann eine emotionale Beziehung zu Dingen aufbauen, wenn sie auf etwas eingehen, was wir tun. Also wenn ich eine Response kriege. Und zwar nicht eine automatisierte, jede Stunde piepst, sondern es piepst, weil ich was mache. Also wenn sie auf einen Reiz reagieren. Und du brauchst nur diesen Reaktionsmoment für einen Beziehungsaufbau. Mehr brauchst du nicht.
Wenn du was tust,
it's as simple
und du
as that.
Spürst einen Effekt, dann baust du eine Beziehung zu einer Maschine auf.
Wenn die Maschine auf dich reagiert.
Wieder was gelernt, vielen Dank.
Also Klaus, jetzt gehe ich doch beruhigt wieder entspannter in unseren Arbeitsalltag zurück. So schlimm ist es immer doch gar nicht. Ich finde, wir können schon immer auch ein bisschen Hoffnung geben, so wie die katholische Kirche.
Na nochmal, wirklich, da will ich jetzt auch drauf eingehen. So. Ne? Also natürlich können wir Hoffnung geben, weil wir Prozesse besser machen werden. Wir können uns entledigen von den Themen, auf die wir einfach keinen Bock haben. Ne? Diese redundanten Wiederkehren. Auch Menschen, die jeden Tag dasselbe im Büro machen. Also ich finde das wirklich auch schlimm. Und dessen kann man sich entledigen und sich auf die Dinge konzentrieren, für die man geschaffen ist und weshalb man eigentlich den Job macht. Und
total schön.
Und eigentlich, und das ist die helle Seite. Und natürlich ist es total schön. Und die dunkle Seite überlassen wir den Aluhüten.
Und damit verabschieden wir Sie und euch auch in eine positive Grundstimmung und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und munter. Bis bald, Klaus.
Vor allem munter.
Baba.
Brand Trust Live.
Du, wir haben gar nicht über dein T-Shirt jetzt gesprochen, es tut mir leid.
Werden wir auch nicht.
Aber es steht dir hervorragend.